Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen.
Wir lassen die Puppen tanzen heute in unserem Podcast und sprechen über die Kulturgeschichte der Puppe. Außerdem geht's um die Liebe und was für eine große Bedrohung sie sein kann für die italienische Mafia.
Und dann folgen wir Heinrich Heine bei seiner Wanderung durch den Harz. 200 Jahre wird dieser Text in diesem Jahr alt. Steffen Kopetzky ist den Weg von Heinrich Heine nachgewandert. Das alles und noch viel mehr im Podcast mit den Bücherblättern.
Wir beginnen die Sendung heute mit einer der ältesten Erfindungen der Menschheit, der Puppe. Wo es Menschen gab, gab es immer auch Puppen. Das schreibt die Autorin Tanja Reich in ihrem neuen Buch Die Puppe, eine kleine Kulturgeschichte. Es ist über eins der ältesten Spielzeuge der Menschheit. Puppen wurden erst aus Wachs, Knochen, Stoff oder Holz gemacht, später aus Porzellan und Kunststoff. Mal leisten sie Gesellschaft, spenden Trost, werden aber auch mal an die Wand geworfen oder verunstaltet.
Was wir von den vielen Puppenkörpern und den Puppengeschichten über uns Menschen lernen können, darüber sprechen wir jetzt mit Tanja Reich. Herzlich willkommen, grüß Gott.
Hallo aus Wien.
Hallo. Welche Erinnerung haben Sie denn an die Puppen aus Ihrer Kindheit und welche Rolle hat das gespielt für Sie, als Sie das Buch geschrieben haben?
Ja, ich habe eben ein etwas zwiespältiges Verhältnis zu Puppen. Also ich habe eigentlich gesagt, ich habe nicht gern mit Puppen gespielt und ich habe dann mit meiner Mutter telefoniert und die sagte dann, Tanja, das stimmt ja gar nicht, du hast sehr gern mit Puppen gespielt. Und das hat dann meine ganze Argumentationslinie verändert für das Buch. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, Puppen sind nicht so kuschelig. Also ich habe lieber mit Kuscheltieren gespielt. Ich habe dann aber eine wunderschöne Puppe auf einem Foto entdeckt. Das war meine erste Puppe im Jahr 1987. Und die schaut ganz anders aus, als ich dachte. Die hat blaue Filzhaare und sah fast so aus wie eine Kopie von mir.
Blaue Filzhaare? Hatten Sie die damals auch?
Nein, also die Puppe ist so blau mit Filzhaaren und ich bin so ein proppiges Baby in Rosa und irgendwie zu zweit schauen wir wirklich süß aus.
Tanja Reich, Sie schreiben, Puppen waren ursprünglich keine Spielwaren. Welchen Zweck hatten denn die ersten Puppen?
Also das kann man so vielleicht gar nicht genau sagen, was der erste Zweck war. Also der Mensch hat sich immer Puppen gemacht, seit es den Menschen gibt, aus unterschiedlichen Materialien, aus Stein, aus Holz, aus Lehm und hatte unterschiedliche Funktionen. Einerseits war es Grabbeigabe, es war auch Ersatz für Menschenopfer. Es war natürlich auch immer Spielzeug, es hatte magische Funktionen. Ja, also es sind sehr, sehr viele verschiedene Funktionen und während der Recherche habe ich eine große Faszination für die Puppe entdeckt für mich.
Im Klischee gelten Puppen ja so als das Spielzeug, das Mädchen vorbereiten soll auf die zukünftige Rolle als Mütter, mit der Barbie-Puppe dann vielleicht auch auf Körperbilder, auf die man eingeschworen werden soll, als Frau, die man dann anstreben soll. Welche Macht hatte und hat die Puppe, wenn es um weibliche Selbstbilder geht?
Ja, also das war auch die Ausgangslage für mein Buch. Ich hatte das in Erinnerung, wie ich als Kind mit dieser Puppe gespielt habe, als wäre ich eine junge Mutter und ich habe mir auch eine Plastikküche gewünscht, um zu kochen. Ist irgendwie absurd. Und ich erinnerte mich dann auch noch an eine Werbung, ich bin in Italien geboren und da gab es einen Werbespot für die Babypuppe Ciccio Bello. Das ist so wie die Babyborn-Puppe. Und da sieht man junge Mädchen verkleidet als Mütter und Krankenschwestern, die ganz fasziniert auf diese Babypuppe schauen und ganz entzückt rufen, oh, es kann pinkeln. Also es ist ja wirklich absurd. Und es legt uns natürlich die Care-Arbeit in den Puppenwagen schon hinein. Und wir werden so früh schon sozialisiert mit dieser Care-Arbeit, später dann mit den Barbie-Puppen, wo es dann mehr um Mode und Körper geht. Es gibt aber eben auch andere Puppen, nämlich zum Beispiel die Waldorfpuppen und Puppen, die eben sehr frei sind in der Assoziation und die sind durchaus für mehr Empathie da. Puppen haben auch die Funktion, sich hineinzuversetzen, Alltagssituationen zum Beispiel durchzuspielen. Und die Barbie-Puppe hatte auch noch den Zweck, über Aufklärung, also die Aufklärung zu thematisieren, weil viele Kinder mit Barbie und Ken Sex gespielt haben und das hat dann sehr viele Fragen aufgemacht.
Also eigentlich dann auch noch eine gute Funktion.
Also ich würde sagen, die Conclusio ist, eine Puppe ist nie eindimensional, auch in ihrer Bewertung. Und die Puppe ist das, was wir aus ihr machen.
Tanja Reich, eine Puppe, die durch meine Albträume wandelte, war Chucky, die Mörderpuppe, die mit einem langen Messer Menschen umbrachte. Wie erklären Sie sich den Grusel, der Puppen auch innewohnt?
Ja, das Spannende bei den Puppen ist, also ich denke, wenn ein Kind eine verlassene Puppe auf einem Dachboden findet, würde es auf sie hinlaufen und sie in den Arm nehmen und sofort mit ihr spielen. Mhm. Wir Erwachsenen haben einen anderen Blick darauf und wir finden das ziemlich gruselig, wenn da eine Puppe liegt, weil die Puppe uns so ähnlich sieht. Und die Puppe sieht aus, als würde sie leben und irgendwie doch nicht. Und das macht sie so gespenstisch und lädt sie auch auf mit diesem Grusel, mit dem dann dieser Film Chucky die Mörderpuppe ganz gezielt spielt.
Sie haben schon gesagt, dass es letztlich darauf ankommt, wie wir Puppen benutzen. Und sie werden sehr unterschiedlich benutzt. Es gibt Puppen, die als Crash-Test-Dummies verwendet werden, Voodoo-Puppen. Und bei einer Sache, die ich in Ihrem Buch erfahren habe, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch aus einem Science-Fiction-Film. In Berlin gibt es seit 2021 ein Bordell nur mit Sexpuppen. Wie problematisch finden Sie so eine Benutzung von Puppen?
Also diese Puppenbordells, die gibt es ja auch in Japan und in Korea immer mehr. Und auch in den klassischen Bordells gibt es mittlerweile Sexpuppen, die öfters auch die bestgebuchten sind. Ja, ich erkläre es mir einerseits damit, dass die Puppen immer realistischer werden. Also die Real Dolls, die sehen ja wirklich aus wie Menschen. Die haben auch eine sehr weiche Haut. In Korea und in Japan gibt es die Situation, wo Frauen sagen, ich habe die Nase voll vom Patriarchat. Das sehen wir ja auch jetzt in der aktuellen Diskussion um Fernandes und Ulmen. Und sagen, kein Dating, keine Ehe, keine Kinder und kein Sex. Und auf der anderen Seite sind die Männer, die sich in diese Männersphäre begeben und sagen, Frauen sind mir unter Anführungszeichen zu anstrengend und mit einer Sexpuppe ist es doch einfacher, da kann ich machen, was ich will. Und das ist höchst problematisch, weil eine Puppe kann nie einen Konsens geben.
Also Sie sagen im Prinzip, dass auch, wenn es solche Puppen von Frauen gibt, der Umgang mit Frauen sich darin widerspiegelt.
Auf jeden Fall, ja, natürlich. Wobei ich jetzt sagen muss, am spannendsten finde ich dieses immersive Puppenbordell in Berlin durchaus, weil es auch mit den VR-Brillen spielt, mit einer anderen Realität, mit Fantasy. Aber so richtig überzeugt hat mich auch dieses Projekt nicht.
Dass Puppen als Ersatzfrauen herhalten müssen, das findet sich auch in der Geschichte von Alma Mahler und dem Künstler Oskar Kokoschka. Der war so besessen von Alma Mahler, dass er eine Puppe nach ihrem Vorbild von ihr anfertigen gelassen hat, nachdem sie ihn verlassen hat. Was erzählt uns diese Geschichte von einem Mann im Liebeswahn?
Ja, im Prinzip finde ich, man sieht hier ganz gut, was auch in den aktuellen Debatten stattfindet. Ein Mann wird verlassen und dann wird er gewalttätig in den meisten Fällen. Oskar Kokoschka hat sich eine Puppe anfertigen lassen und hat sie dann, zumindest erwähnt er das in seinen Erzählungen, geköpft, mit Wein übergossen und er hat Alma öffentlich gedemütigt. Also er hat die Puppe vorher, bevor er sie hingerichtet hat, ins Theater mitgenommen, hat Selbstporträts gemacht und sie einfach öffentlich gedemütigt. Und das ist eigentlich, kann man fast sagen, eine der ersten Fetischpuppen aller Zeiten. Er hatte dann auch echte Menschenzähne verwendet. Er wollte sie kuschelig und geschmeidig haben. Es ist auch ein spezielles Fell auf dieser Puppe zu sehen. Und man kann eine Nachbildung im Leopold-Museum betrachten.
Tanja Reich, inwieweit können Puppen denn auch Vorreiterinnen für weibliche Emanzipation sein? Welche Beispiele fallen Ihnen da ein, zum Beispiel aus der Kunst?
Genau, es ist so, dass viele KünstlerInnen die Puppe ja auch als Selbstermächtigung verwenden. Haben. Die Puppe können wir mit unseren Inhalten auffüllen und sie neu in Szene setzen. Und zum Beispiel Cindy Sherman, die hat den pornografischen Blick, den vielleicht Hans Bellmer als Puppenmacher noch an die Puppen angelegt hatte, durchbrochen und hat zum Beispiel männliche und weibliche Körperteile miteinander verbunden und neu in Szene gesetzt und damit auch den pornografischen Blick durchbrochen. Genau. Oder auch Niki de Sanfal, die hat eine riesengroße Puppe hingestellt, die man durch die Vagina betreten konnte und darin gab es dann zum Beispiel eine Milchbar.
Wenn Sie sich anschauen wollen, was in Puppen und der Benutzung von Puppen durch den Menschen alles drinsteckt, dann lesen Sie Tanja Reichs Buch Die Puppe. Das ist erschienen in der Reihe Dinge des Lebens im Residenzverlag, illustriert von Hanna Zeckau, hat 64 Seiten und kostet 15 Euro. Und wir sagen vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Wir bei den Literaturagenten sind immer auf der Suche nach richtig guten Buchempfehlungen. Und auch wenn es sich dabei mal um ein Buch handelt, das vielleicht vor Jahrzehnten geschrieben wurde oder vor Jahrhunderten. Deswegen fragen wir Menschen, die Literatur lieben, immer nach einem Buch, das für sie eine ganz besondere Bedeutung hat, eben nach ihren Wirkungstreffern.
Die Leipziger Buchmesse ist zum Sammeln solcher Empfehlungen genau der richtige Ort. Wir haben dort Dana Grigorcia getroffen. Sie ist in Rumänien geboren, lebt in der Schweiz. In Leipzig hat sie ihren neuen Roman Tanzende Frau, Blauer Hahn vorgestellt und uns verraten, welcher Literaturklassiker sie schon als Kind umgehauen hat.
Es ist der erste Roman, den ich überhaupt gelesen habe. Das war Don Quixote. Also meine Eltern hatten eine riesige Bibliothek und ich habe mich wild da herumgelesen. Als Kind habe ich das nur zur Hälfte verstanden, aber es hat mich sehr, sehr beschäftigt, diese Arglosigkeit, diesen Mut, einfach voranzugehen und dieses Hofieren, also der Don Quixote, der seine Dulcinea begehrt und hofiert, nicht begehrt, nicht fleischlich begehrt, sondern hofiert. Und das hat mich so berührt, schon als Kind, diese Fähigkeit zur Bewunderung und auch diese große Geste, die Menschen lächerlich erscheinen kann, aber die an sich schon eine Größe hat. Ich habe es meinen Kindern vorgelesen, die 15 und 13 sind, und ich konnte mich kaum einkriegen vor Lachen. Also ich habe so gelacht und die Kinder haben damit gelacht, aber ich glaube, vielleicht mehr von meinem Lachen. Und das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Also ich glaube, dass ich es in eine bestimmte Zeit, in eine bestimmte Umgebung, in eine bestimmte Gesellschaft lebend gelesen habe, wo das Hofieren und das hinterher jemandem hinterherträumen noch Wirklichkeit war, noch gang und gäbe war. Und heutzutage fürchtet man kaum was mehr als sich lächerlich zu machen, als cringe sein, wie meine Kinder sagen. Und man muss sich viel mehr anstrengen, um diesem Helden zu folgen. Für mich war es ganz selbstverständlich, dass er das Richtige macht. Und dass sein Enthusiasmus allein schon ausreichend ist. Ich glaube, dass die Begeisterung allein ist ausreichend und füllt die Wirklichkeit mit Substanz.
Die Schriftstellerin Dana Grigorcia empfiehlt mit viel Begeisterung Don Quixote von Cervantes, die Geschichte eines verarmten Landadligen, der so viele Ritterromane liest, dass er sich selbst irgendwann für einen fahrenden Ritter hält und als Don Quixote in die Welt zieht, zusammen mit seinem knappen Sancho Panza.
Wir empfehlen die deutsche Übersetzung Don Quixote von der Mancha von Susanne Lange. Die gibt es als Taschenbuch, 1488 Seiten, 20 Euro.
Favorit Buch.
Sie versucht, ihn mit der Hand wegzudrücken, aber er küsst sie. Er hält sie so lange fest, bis er sieht, ob sie wieder versucht, sich zu befreien. Sie tut es nicht. Dann streichelt er ihr Haar. Sie sieht ihn mit großen Augen an, als wäre sie erschrocken. Aber das ist sie nicht. So beginnt die Liebesgeschichte von Francesco und Rossella in den 70er Jahren in Florenz. Als der Student aus Kalabrien in das Haus der 20-jährigen Rossella einzieht, verlieben sich beide ineinander. Was sie nicht weiß, ihre erste große Liebe ist Mitglied der italienischen Mafia. Als Rossella erfährt, dass Francesco Sohn eines 'Ndrangheta-Chefs ist, ist sie schon längst verwickelt in die Machenschaften der Mafia. In seinem neuen Roman »Meine Liebe stirbt nicht« erzählt Mafia-Experte Roberto Saviano die wahre Geschichte von Rossella Casini, die sich aus Liebe gegen die Mafia auflehnte, vor Gericht aussagte und 1981 ermordet wurde. Literaturagentin Marie Kaiser hat »Meine Liebe stirbt nicht« gelesen.
Viele kennen Roberto Saviano als Journalisten und Mafia-Experten. Genau vor 20 Jahren wurde er bekannt mit seinem Weltbestseller Gomorra, in dem er die Strukturen der neapolitanischen Camorra aufdeckte. Und seitdem lebt er unter Polizeischutz. Dass er jetzt auch Liebesromane schreibt, könnte den einen oder die andere vielleicht überraschen.
Ja, aber schon vor 2 Jahren hat Roberto Saviano ein Buch geschrieben über die Rolle der Frauen in der Mafia. Ja. Treue hieß das und hat gezeigt, wie die Strukturen des organisierten Verbrechens auch intimste Liebesbeziehungen und auch das Familienleben bestimmen können. Und für Saviano ist diese wahre Geschichte von Rossella Cassini die erschütterndste Liebesgeschichte, auf die er je gestoßen ist. Er wollte, dass diese Geschichte dieser jungen Psychologiestudentin eben einfach nicht in Vergessenheit gerät, die eben einfach das Pech hatte, sich in Francesco Frisina zu verlieben, der ein Sohn war aus einer mächtigen Drangheta-Familie, und sie ist im Alter von nur 24 Jahren eben ein Opfer der Mafia geworden. Das ist ein Verbrechen, das nie gesühnt wurde bis heute, und Saviano widmet dieses Buch auch der Rossella. Auf jeder Seite ersteht die Liebe neu, steht da. Auf jeder Seite ersteht der Schrecken wieder, so räche ich dich.
Welche Schrecken werden denn da beschrieben?
Ja, mit Schrecken meint Saviano, dass eben Rossella vergewaltigt wurde. Sie wurde ermordet, zerstückelt und dann ins Meer geworfen. Und es ist sein Auftrag, durchs Erzählen ein Stück Gerechtigkeit herzustellen. Denn die, die dafür gesorgt haben, was da passiert ist, die wurden bis heute nicht bestraft. Und Saviano will, dass Rossella nicht einfach vergessen wird. Und auf dem Cover des Buchs ist ja ein Foto zu sehen, wo sie ganz nah zu sehen ist, ihr Gesicht. Er sagt, das ist das einzige Foto, das es von ihr überhaupt noch gibt. Es ist ein Foto von ihrem Studentenausweis.
Warum ist diese Rossella, ein junges Mädchen, denn damals überhaupt für die mächtige Drangheta-Mafia zur Bedrohung geworden?
Roberto Saviano sagt, Liebe an sich ist extrem bedrohlich für so autoritäre Strukturen wie die Mafia. Das hat er in einem Interview einer Kollegin, einer AD-Kollegin vom italienischen Programm von Cosmo erzählt.
Domanda complicata perché l'amore dentro le organizzazioni criminali di fatto è un errore.
Liebe innerhalb krimineller Organisationen ist eigentlich ein Fehler. Solche Beziehungen müssen immer auf Stabilität abzielen, um die Macht zu sichern. Daher gilt Liebe innerhalb solcher Strukturen als Fehler, als Wahnsinn, als Krankheit. Im Fall von Rossella Cassini, der Protagonistin meines Romans, geht es um ein Mädchen aus Florenz, das von all dem nichts weiß und sich im Grunde einfach in ihren Nachbarn verliebt. Erst nach und nach entdeckt sie, dass dieser Junge nach Norditalien geschickt wurde, um Wirtschaft zu studieren, damit er später in seiner Heimat die Geschäfte der 'Ndrangheta leiten kann. Als er nach Kalabrien zurückkehren muss, um seinen Vater zu rächen, weicht Rossella dem aber nicht aus. Sie ist überzeugt, dass die Liebe, also der Wunsch, zusammen glücklich zu sein, die kriminellen Machenschaften aufhalten kann. Sie ist für mich die naivste und mutigste und verantwortungsloseste Protagonistin, mit der ich je zu tun hatte. Sie trägt diese unglaublich radikalen Widersprüche in sich, die auch das Schwierigste beim Schreiben waren.
Tiene dentro queste contraddizioni incredibilmente radicali, che sono stata poi la cosa più difficile da avere nello scrivere.
Und Rossella, die eigentlich nichts über die Mafia weiß, die fühlt sich durch ihre Liebe dann eben so stark, dass sie denkt, meine Liebe ist stärker als die Mafia. Nur deswegen wagt sie es, vor Gericht auszusagen gegen die 'Ndrangheta, und bringt dann auch Francesco dazu, es ihr gleich zu tun. Und in dem Moment entscheidet die Familie, Rossella muss verschwinden, die Ordnung muss wiederhergestellt werden. Zuletzt wurde sie gesehen am 22. Februar 1981 in Palmi. Da war sie eben 24, und im Prozess wurden die Beschuldigten, darunter Francescos Schwester, aus Mangel an Beweisen freigesprochen, obwohl das Gericht überzeugt war, dass Rossella eben von ihnen getötet wurde.
In Meine Liebe stirbt nicht erzählt Roberto Saviano von einer Liebesgeschichte innerhalb der italienischen Mafia. Wie nah an den Tatsachen der Schriftsteller bei diesem Roman geblieben ist, darum geht's gleich.
Jetzt gibt's Musik aus Frankreich von Albin de la Simone, Les 100 prochaines années.
Je suis père et fils et je fus mari, années 70 avant...
Favorite, Buch.
Meine Liebe stirbt nicht, so heißt der neue Roman des Schriftstellers und Mafia-Experten Roberto Saviano. Darin erzählt er eine wahre Liebesgeschichte in den 1970er und 1980er Jahren zwischen einer Psychologiestudentin aus Florenz und dem Sohn eines 'Ndrangheta-Chefs. Die Geschichte von Rossella Cassini und Francesco Frisina. Für Saviano die erschütterndste Liebesgeschichte, auf die er je gestoßen ist. Denn die junge Frau wurde von der Mafia brutal ermordet, ein Mord, für den bis heute niemand verurteilt wurde. Wie nah an den Tatsachen, Marie, erzählt Saviano denn diesen Roman?
Also Saviano schreibt in einer Art Vorwort, all dies ist geschehen. Er ist sehr tief eingestiegen in die Geschichte. Er hat 5 Jahre recherchiert, hat die Prozessakten gelesen. Er hat mit Zeitzeugen gesprochen, darunter auch Rossellas Cousin. Er hat Abhörprotokolle benutzt, Verhöre und hat auch Gerichtsurteile einfließen lassen. Aber natürlich muss er auch erfinden. Es ist ja ein Roman, zum Beispiel, wenn es um diese Liebesgeschichte, das Kennenlernen der beiden geht. Natürlich denkt er sich da auch was aus und das macht er fast wie in so einem Film, auch mit sehr viel Pathos. Und die Qualität dieses Romans ist es, dass Saviano wirklich einen Einblick gibt. Was bedeutet es, sich in jemanden zu verlieben, der Teil der Mafia ist? Mhm. Im Interview mit Cosmo hat Roberto Saviano dann auch drüber gesprochen, was es für ihn bedeutet, der ja seit 20 Jahren, seit der Gomorra veröffentlicht hat, unter Personenschutz steht, dass er Morddrohungen bekommt. Er sagt, das Schlimmste, was einem Schriftsteller passieren kann, ist, zu einem Symbol zu werden. Man wird zu Stein, man wird einsam, sagt Saviano.
Ich bin esattamente nel punto descritto.
Es ist keine Angst mehr, sondern die Gewissheit, dass ich zu Stein geworden bin. Zum Symbol zu werden bedeutet genau das, eine Zielscheibe zu sein, den Blicken ausgesetzt zu sein. Für mich als Schriftsteller ist es so, als befände ich mich ständig in einem Schützengraben. Man könnte sagen, ich habe es ja so gewollt. Wenn du bestimmte Themen hartnäckig ansprichst, dann führt das eben zu einer Zermürbung deines Lebens.
Und an der Stelle hat die Journalistin dann nachgefragt, ob er denn trotz alledem nochmal genau so alles machen würde. Und Saviano antwortet mit einem ganz klaren Nein.
Assolutamente no. Anzi, non rifarei nulla di quello che ho fatto.
Auf keinen Fall. Im Gegenteil, ich würde nichts von dem, was ich getan habe, noch einmal tun. Nie zuvor hatte ich so sehr das Gefühl, mein Leben verschwendet zu haben. Und ich weiß genau, dass das nicht so ganz stimmt, denn kein Leben, wie auch immer es gelebt wurde, ist verschwendet. Aber das ist das Gefühl, das ich habe, mein Leben verschwendet zu haben. Vielleicht hatte ich in den ersten Jahren wirklich geglaubt, etwas verändern zu können in meinem Land. Jetzt, da die Lage in Italien dramatisch ist und der Widerstand gegen die Mafia praktisch verschwunden, frage ich mich, wie ich nicht erkennen konnte, dass es sich nicht lohnt.
Man spürt da wirklich so eine ganz große Enttäuschung bei Roberto Saviano. Und beim Lesen von Meine Liebe stirbt nicht, spürt man auch, wie sehr den Schriftsteller diese große Naivität, mit der Rossella Francesco lieben kann, beeindruckt. Diese große Überzeugung, dass Liebe stärker sein kann als alles andere. Ein Gefühl, das ihm selber nicht ferner sein könnte, wie er im Interview erzählt. Und dass er sich in seinen letzten Büchern so gerade auf Liebesbeziehungen konzentriert hat, das hat auch mit seiner persönlichen Geschichte zu tun, mit seiner Schwierigkeit angesichts seiner Lebensgeschichte, sich auf Beziehungen, sich auf die Liebe einzulassen.
Es
hat mit einer ständigen Wunde von mir zu tun, dass ich mich immer der Liebe unwürdig fühle. Dieses tiefe Gefühl des Misstrauens gegenüber anderen. Niemandem zu vertrauen ist für mich ein Drama, aber ich schaffe es wirklich nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass sich Menschen mir nähern, um mich zu kontrollieren oder weil sie mich idealisiert haben. So viele Jahre Therapie haben nicht viel gebracht. Sicherlich sollte ich mein Leben als Person des öffentlichen Lebens beenden, denn seit 20 Jahren ist das wirklich zermürbend. Wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie zu verschwinden.
Questa cosa è veramente sfiancante. Chissà, forse ci riuscirò a sparire.
Roberto Saviano, Meine Liebe stirbt nicht, wurde aus dem Italienischen übersetzt von Anna Leube und Wolf Heinrich Leube, ist beim Hansa Verlag erschienen. 400 Seiten kosten 26 €. Die Harzreise ist bis heute einer der populärsten Texte von Heinrich Heine. Frustriert von der Enge der Verstaubtheit, aber auch dem latenten Antisemitismus seines Studienorts Göttingen, machte sich Heine auf den Weg, wanderte durch den Harz und schuf im Anschluss sein erstes publiziertes Prosastück. Ein Zitat: Gemisch aus trockenem Witz, schwärmerischer Naturschilderung, beißender Zeitsatire, realistisch detaillierter Umweltbeschreibung und lyrischen Stimmungsbildern. Dieses Gemisch erschien 1826.
Und genau 200 Jahre nach Heine hat sich der Schriftsteller Steffen Kopetzky auf den gleichen Weg gemacht, entlang der Station von Heines Wanderung. Sein Buch, Die Harzreise, erscheint am kommenden Freitag und wir sprechen jetzt mit ihm über seine, so der Untertitel, Deutschlanderkundung. Herzlich willkommen, Steffen Kopetzky.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Was hat Sie denn an Heines Reise so inspiriert, dass Sie es ihm gleich tun wollten, seine Wanderstrecke nachgehen?
Ja, also es ist das Faszinierende, dass wir einen Text haben, der sich sehr pfiffig liest, witzig ist, Brockenbesteigung beschreibt, also ganz viele literarische Höhepunkte hat und dem man tatsächlich heute, 200 Jahre später, bis auf wenige Abweichungen nachgehen kann. Also ein Text, der gleichsam in der Landschaft auch verankert ist und diesen Verlockungen des Textes und dieser mir unbekannten Landschaft wollte ich nachgehen.
Wir kennen Sie ja als Autor, der sich in seinen Romanen wirklich intensiv mit deutscher Geschichte, mit der Rolle Deutschlands in der Weltpolitik beschäftigt und Sie nennen den Harz den Ursprung der deutschen Industrie. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist die Bergbaugeschichte des Harz. Das begann ja schon um das Jahr 1000 herum. Die deutschen Kaiser liebten den Harz so sehr, weil es dort eben die Silberbergwerke gab, die sie benötigten, um ihr Geld zu münzen. Und aus diesen Silberbergwerken entstand dann eben die Bergbaukunst, die man an Orten wie Clausthal-Zellerfeld dann entwickelt hat. Da wurden zum ersten Mal Elementarkräfte benutzt. Also zum Beispiel das Wasser trieb dann große Räder an, mit denen konnte man bis in die tiefsten Teufen hinab tätig werden. Geheimnisvolle Mechaniken, die da tätig waren. Und daraus entwickelte sich auch sowas wie die Gewerkschaft, also ein Selbstbewusstsein der Arbeiter. Und all das stammt aus dem Harz.
Sogar, wie Sie schreiben, das Gottesverständnis Martin Luthers stammt aus dem Harz.
Ja, habe ich dort jetzt auf der Reise gelernt, wusste ich vorher auch nicht. Er war ja, kam aus einer Familie von Bergleuten, ist also in der Bergbauregion auch im Harz ja auch groß geworden. Und bei den Bergleuten war es üblich, vor der Schicht, bevor man nach unten fuhr, eine Stunde lang eine Andacht zu halten, wo dann der Oberbergmann gesagt hat, denkt dran, der Tod steht vor der Tür und unten in der Tiefe bist du ganz auf dich alleine gestellt und da ist Gott bei dir. Und dass der Bergmann eben unten alleine in der Tiefe aber immer noch den Kontakt zu Gott hat, das inspirierte Martin Luther zu seiner Vorstellung, dass eben keine Kirche, kein Priester nötig sei, damit der Gläubige mit dem lieben Gott sich ins Benehmen setzen kann.
Sie begegnen unterwegs ganz unterschiedlichen Menschen, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Uni aus Pakistan in Clausthal-Zellerfeld, einer Frau aus Magdeburg, die den Brocken schon tausendmal bestiegen hat, einem Rumänien-Deutschen, der ehrenamtlich eine Bibliothek leitet. Welche Begegnungen waren für Sie besonders eindrücklich?
Also besonders schön war tatsächlich Clausthal-Zellerfeld, weil dieser Ort mir so auch als ein Sehnsuchtsort so ein bisschen vor Augen stand, als ich losgegangen bin und als ich dann in Clausthal-Zellerfeld war, hat es dort für August-Verhältnisse doch relativ kalt und zugiges Wetter gehabt und es war eigentlich erstmal ein schauriger Ort und umso schöner waren dann die Begegnungen, die ich dort machen konnte, von größter Herzlichkeit und Offenheit. Und das kalte und schaurige Wetter wurde dann quasi durch die warme Natur der Menschen vergolten.
Ein Motiv, das Ihr Buch auch durchzieht, sozusagen als Gegenteil der Freundlichkeit, ist die Fremdenfeindlichkeit. Da fällt das Wort Remigration an einem Stand der AfD, was im Zusammenhang Ihrer Reise ja besonders bitter ist, denn die Idee gab es auch zu Heines Zeiten, da hieß sie Expatriierung von Patria, dem Heimatland. Und die Idee damals war, dass alle, die auch nur im siebten Glied abstammen von einem Franzosen, Juden oder Slawen, genau gnadenlos abgeschoben werden sollten. Warum, Steffen Kopetzky, ist diese Idee so unausrottbar?
Also ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht bis zum Letzten selber zu beantworten, aber es muss mit diesem vermaledeiten Wunsch der Deutschen zu tun haben, sich endlich selber zu fassen zu bekommen. Also dieser großen Illusion, wir wären eine eigene Rasse oder was immer. Und wenn wir nur ja alle Fremden dann austilgen, dann würden wir uns selber wieder finden und dann wären wir endlich glücklich mit uns und unserer Identität. Also ich glaube, das ist ein Hirngespinst, das uns jetzt schon so lange Zeit verfolgt mit unserer nationalen Suche. Und ich habe mich nur gewundert, ich habe mich auch ein bisschen gefürchtet, zumal das ja in auch Gegenden stattfindet, in denen ohne ausländische Kräfte an allen Ecken und Enden ja gar nichts mehr gehen würde. Und so kommt man da, wenn man durchwandert und sich dann die Stimmung anschaut, wundert man sich gelegentlich, wie man eigentlich sich das vorstellen würde in diesen Landen, wenn man jetzt alle Ausländer rausschickt, was dann eigentlich noch bleiben soll. Also es sind Paradoxe, ganz merkwürdige Verhältnisse, die auch nicht ganz durchdacht erscheinen und die einem tatsächlich so ein bisschen zum Nachdenken bringen können und zum Wundern über den deutschen Geist, der seit Jahrhunderten so irrlichtert.
Darüber sprechen wir gleich weiter mit dem Schriftsteller Steffen Kopetzky. Der in Pfaffenhofen lebende Schriftsteller Steffen Kopetzky hat sich auf die Reise gemacht. Er ist den Weg, den Heinrich Heine vor 200 Jahren gewandert ist, durch den Harz nachgewandert. Steffen Kopetzky, es ist ja von Pfaffenhofen ein Stückchen bis zum Harz. Sie waren da gewissermaßen auch in der Fremde. Wo und wann haben Sie sich denn da auch mal zu Hause gefühlt, in gutem Sinne in der Heimat?
Also ganz ehrlich, durch das Wandern bekommt man ja ein ganz anderes Verhältnis zu den wichtigen Dingen. Also man freut sich am Abend, wenn man eine warme Dusche nehmen kann und wenn man was zu essen bekommt und wenn man irgendwo ja herzlich aufgenommen wird. Und das war eigentlich das Erlebnis jeden Abend wieder aufs Neue, dass ich mich zu Hause gefühlt habe. Auch den kleinsten Orten und in den bescheidensten Hotels fühlte ich mich dann eigentlich geborgen.
Was auch vorkommt im Buch, sind die Leiden des Wanderers, Steffen Kopetzky. Die körperlichen Gebrechen, sie berichten von dem, was man eigentlich Zipperlein nennen könnte. Blasen, Schmerzen. Warum musste das auch unbedingt mit rein ins Buch?
Es macht einfach einen wesentlichen Teil aus, wenn man anfängt und dann eben der Körper anfängt zu schmerzen. Und dieser Umgang mit dem Schmerz ist irgendwie auch etwas Heilsames, ja, weil man halt lernt, wenn man lang geht, wenn man Gepäck trägt, dann beginnt irgendwann die Hüfte weh zu tun. Und davor muss man sich im Grunde ja gar nicht fürchten. Es ist auch eine Art von leichter Therapie, dass man sich von den Zipperlein eben auch nicht so sehr ins Boxhorn jagen lassen soll. Und das Schöne ist eben tatsächlich dieses Ankommen. Immer wieder sich eine Strecke vorzunehmen, eine Etappe, die vor Augen steht, dann hat man irgendwelche Vorstellungen, was einem auf dem Weg begegnen wird und irgendwann ist man dort und es macht einen jedes Mal wieder so glücklich, dass man auch über die Zipperlein eigentlich dann am Abend lacht.
Eine Erfahrung, die sich durchs Buch zieht und die kennt wohl jeder, der wandert, ist, dass man plötzlich in Erinnerungen abtaucht. Sie wandern durch den Harz und erinnern sich plötzlich an ihre Zeit in Neukölln. Inwieweit ist denn eine Wanderung, Sie nennen sie Deutschlanderkundung, ist das auch eine Selbsterkundung?
Man ist ja lange Zeit mit sich allein immer wieder und beginnt auch mit sich ein Gespräch und es tauchen Erinnerungen auf. In dem Falle war es eben so, dass in Neukölln da die ganzen Straßennamen nach den Flüssen des Harz benannt sind und ich eben in der Allerstraße und Weserstraße und Leinestraße mich herumgetrieben habe und plötzlich wanderte ich eben zwischen Aller und Leine und das im Allgemeinen ist man ja sowieso schon gelockert und geistig frisch und wach und dann kommen noch so ein paar Begriffe dazu, die etwas triggern und eine ganze Epoche steigt wieder vor Augen auf. Und das war das Schöne bei dieser Wanderung für mich, dass ich gesehen habe, wie wenig man eigentlich benötigt, um gedankenreich und glücklich durch den Tag zu kommen.
Ihr Buch hat einen doppelten Schluss. Der erste ist eine Glücksbekundung, ein Ausdruck des Reichtums, den Sie erlebt haben beim Wandern. Welcher Reichtum, welches Glück waren das?
Ja, also ich bin natürlich ein Literat. Also klar, die Bücher, die Literatur, die deutsche Literatur, das ist für mich natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Und es war einfach so faszinierend, auf der Grundlage eines 200 Jahre alten Textes, durch eine Welt gehen zu können, ganz viel wiederzuentdecken und zu sehen, wie tief unsere Kultur doch ist. Also wie tief wir verzahnt sind, wie viele Schichten, Sedimente wir haben, auf die wir zurückkommen können und die immer auch noch präsent sind. Und in diesem lebendigen Zusammenhang unseres Erbes, unserer Literatur und unserer Gegenwart sich bewegen zu können, das empfand ich immer wieder als extrem beglückend.
Der andere Schluss ist eine Zukunftsprognose. Wir haben als Gesellschaft eine Harzreise vor uns. Was heißt das?
Ja, der Harz war ja immer bekannt dafür, dass er eben auch mitten im Sommer dann auch mal einen Schneesturm oder einen Hagelschauer oder ein Gewitter bringen kann, dass es auch durchaus rau zugeht im Harz. Und ich glaube, wir als Gesellschaft haben wahnsinnig viele Herausforderungen vor uns liegen. Also das ist nicht bloß die Demografie und die Wirtschaft, die Umstellung auf eine nachhaltige Energieversorgung, aber natürlich auch leider, dass wir von Großmächten bedrängt werden, die wollen, dass wir nach ihrer Pfeife tanzen. Und ich glaube, da kommen jetzt einige Dinge zusammen, die auch Angst machen können, wo man sich so ein bisschen fürchten kann und wo man einfach sagen muss, wir sollten uns wie beim Wandern ein Ziel setzen. Wo wollen wir in 10 Jahren stehen? Also auch strategisch, aber auch gesellschaftlich. Wo gehen wir eigentlich hin? Und dass wir auf dem Weg einige Schwierigkeiten haben werden, dass wir auch mal auf Dinge verzichten werden müssen, dass wir auch vielleicht wieder bescheidener werden müssen in unseren Ansprüchen, was unseren materiellen Wohlstand angeht. Ich glaube, das liegt auf der Hand, das weiß jeder, da ist auch im Grunde jeder dazu bereit. Und dass wir uns zusammen als Gesellschaft versuchen sollten, auf den Weg zu machen. Ich glaube, dass sich das lohnen würde, auch wenn der Harz vielleicht das ein oder andere Mal Regen und Schnee schicken wird.
Steffen Kopetzky, die Harzreise, eine Deutschlanderkundung, erscheint am kommenden Freitag bei Rowohlt Berlin, 240 Seiten, 23 Euro. Vielen Dank, dass Sie uns auf diese Reise, auf diese Wanderung mitgenommen haben, Steffen Kopetzky.
Ich danke Ihnen ganz sehr für die Einladung, mit Ihnen zu sprechen.
Tschüss, machen Sie es gut.
Autoren sind auch nur Leser.
Roberto Bolaño gilt als Schlüsselfigur der lateinamerikanischen Literatur der Gegenwart. Der in Chile geborene, 2003 in Barcelona verstorbene Autor erlangte mit seinen Romanen wie 2666 und Die Nazi-Literatur in Amerika Weltruhm. Sein Roman Die wilden Detektive erzählt von zwei Männern, die im Mexiko der 1970er Jahre einer literarischen Avantgarde-Gruppe angehören und sich auf die Suche nach einer verschollenen Dichterin machen.
Und unser lesender Autor, der Berliner Schriftsteller Thorsten Nagelschmidt, der hat sich den Suchenden angeschlossen. Hallo Thorsten.
Hallo, hey.
Die wilden Detektive ist vor 24 Jahren erschienen, 2002. Was hat dich jetzt beinahe ein Vierteljahrhundert danach zu diesem Buch greifen lassen?
Ja, ich hatte von Bolaño als erstes 2666 gelesen. Mhm. Dieser posthum veröffentlichte 1200-Seiten-Roman, der mir sehr gut gefallen hat. Und danach dann erst die wilden Detektive und auch noch andere Bücher von Bolaño. Und dann war ich kürzlich für längere Zeit in Mexiko und habe ganz kurz vorm Flug beim Packen gedacht, ach komm, nimm noch die wilden Detektive nochmal mit. Das könnte ja interessant sein, da am Ort des Geschehens, denn große Teile des Romans spielen ja in Mexiko, nochmal reinzuschauen und die ein oder andere Passage dort zu lesen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und das hat mir so gefallen, dass ich das ganze Buch nochmal gelesen habe. Wenn auch diesmal nicht ganz von vorne nach hinten, sondern erst den ersten, dann den dritten und dann den zweiten Teil, was auch eher der chronologischen Reihenfolge des Erzählten entspricht.
Auf dem Aufbau kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Die beiden Hauptfiguren des Romans Die wilden Detektive heißen Arturo Belano. Das klingt ein wenig wie Roberto Bolaño und Ulysses Lima, auch ein literarisch sehr aufgeladener Name, Ulysses. Und deren Gruppe nennt sich die Realvizeralisten. Was ist deren Programm, deren Literaturverständnis und wie gehört diese verschollene Dichterin Cesarea Tinajero dazu?
Ja, die Realvizeralisten, das ist so eine ziemlich wilde, offene Truppe junger Menschen im Mexico City der mittleren 70er Jahre, die sich als so eine Literaturavantgarde verstehen, die aber weniger durch eigene Veröffentlichungen oder ein klares Programm oder auch nur irgendwie halbwegs stringent verlaufende Karrieren auf sich aufmerksam machen. Die bleiben eher im nebulösen Ätzen gegen etablierte mexikanische Autoren wie den immer wieder genannten späteren Literaturnobelpreisträger Octavio Paz. Und dann gibt es auch immer wieder Gerüchte über angebliche Säuberungsaktionen in den eigenen Reihen, was eine herrliche Komik hat. Und das alles lehnt sich tatsächlich an dem sogenannten Infrarealismus an. Also das ist so eine literarische Splittergruppe, die es wirklich gab und zu denen damals tatsächlich auch Roberto Bolaño gehörte. Von daher wird schon davon ausgegangen, dass dieser Arturo Belano im Roman ein alter Ego von Bolaño ist. Und Cesarea Tinajero wiederum, das ist die sagenumwobene Herausgeberin eines Literaturmagazins aus den 1920er Jahren, die damals ein einziges Gedicht, das ist hier so in Anführungszeichen, veröffentlicht hat und anschließend verschwunden ist.
Roberto Bolaños Bücher, die erzählen ja auch immer was von der brutalen Geschichte Lateinamerikas. 2666 zum Beispiel von den Frauenmorden in Mexiko. Wie ist es denn in Die wilden Detektive?
Ja, im Vergleich zu 2666 ist Die wilden Detektive auf jeden Fall das heiterere Buch. Und zumindest auf den ersten Blick nicht ganz so stark gesellschaftspolitisch geprägt. Es gibt hier viel Absurdes, herrlich schräge Figuren, viel unterschwelligen Humor, viel Sex auch. Es geht aber auch um das Verschwinden und um die gewollte oder erzwungene Immigration und damit ja irgendwie auf so einer zumindest poetischen Ebene auch doch wieder um sehr lateinamerikanische Themen. Also Bolaño selbst ist ja auch 1973 vor der Pinochet-Diktatur aus Chile nach Mexiko geflohen.
Roberto Bolaño ist ja bekannt dafür, dass er seine Bücher immer sehr speziell aufbaut. Wie ist denn der Aufbau von Die wilden Detektive? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast das Buch quasi in einer dir genehmen Reihenfolge lesen können.
Ja, also es besteht aus drei Teilen. Der erste Teil heißt Mexikaner verloren in Mexiko. Der spielt im Jahr 1975 und besteht aus so fast tagebuchartigen Aufzeichnungen eines jungen Menschen namens Juan Garcia Madero, der durch Mexico City streunt, da so seine ersten sexuellen Erfahrungen macht und irgendwie gerne zu diesem sagenumwobenen, realwissenschaftlichen Umfeld gehören würde. Der zweite Teil, der heißt Die wilden Detektive und spielt von 1976 bis 1996. Der besteht aus einer komplett irren Ansammlung von Augenzeugenberichten, mittels derer die Wege von Belano und Lima nach ihrer Flucht aus Mexiko verfolgt werden. Also es geht nach Paris, nach Barcelona, nach Israel, nach Liberia, ohne dass die beiden aber selbst jemals zu Wort kommen würden. Und ich glaube, darin liegt für mich auch das ganz Besondere dieses Romans und des Aufbaus und der Erzählweise. Also fast 700 Seiten lang stehen zwei kaum zu greifende Personen irgendwie im Mittelpunkt, andererseits aber auch eigentlich gar nicht im Mittelpunkt, sondern immer so irgendwo am Rand. Wir kriegen die also nie wirklich zu fassen, sind denen immer ein Stück hinterher. Also es sind wirklich zwei ganz seltsame und außerordentliche Romanhelden, würde ich sagen. Ja, und der dritte Teil, Die Wüste von Sonora, spielt schließlich 1976 und schließt nahtlos an den ersten Teil an. Also es greift wieder diese tagebuchartigen Aufzeichnungen Maderos auf und erzählt davon, wie Arturo Belano, Ulysses Lima, der Erzähler und eine Prostituierte namens Lupe in einem geliehenen Wagen vor Lupes Zuhälter in die Sonora-Wüste im Norden Mexikos flüchten und sich dort dann eben auch auf die Suche nach dieser verschollenen Dichterin machen.
Thorsten, ich muss dir gestehen, dass ich ein bisschen neidisch bin. Nach Mexiko wollte ich auch schon immer mal. Und dann noch mit den wilden Detektiven im Gepäck. Wie war diese Mexiko-Reise mit Roberto Bolaño? Wie hat dich die Literatur das Land besser verstehen lassen?
Ja, besser verstehen lassen wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, da das Buch ja zumindest die in Mexiko spielenden Teile so in den mittleren 70ern angesiedelt ist, als, glaube ich, auch die mexikanische Gesellschaft doch noch eine deutlich andere war. Aber natürlich gibt es tausend Querverweise, denen man vor Ort nachgehen kann, auch weil Bolaño mit sehr genauen Ortsangaben arbeitet. Also wirklich, da wird eine Straße runtergegangen und dann diese Straße links rein und dann die rechts rein und so. Und das war abgefahren, so Orte der Handlung aufsuchen oder Passagen dort lesen zu können. Ich war auch in der Sonora-Wüste dann tatsächlich, aber auch im Café La Habana, das im Roman Café Quito heißt und so ein ganz, ganz wichtiger Ort ist, also in dem Roman, aber auch für die lateinamerikanische Literatur. Auch so Leute wie Gabriel Garcia Marquez und so weiter haben dort irgendwie abgehangen und das ist tatsächlich schon toll dort
zu sitzen. Thorsten, zum Schluss wie immer bitte ein Kurzurteil für den Buchaufkleber, sagen wir für die Jubiläumsausgabe zum 25. Erscheinungsjubiläum.
Ja, da lasse ich mich nicht lumpen, da würde ich sagen, ein Jahrhundertroman.
Sagt Thorsten Nagelspind über Roberto Bolaño, die wilden Detektive. Der Roman wurde ins Deutsche übersetzt von Heinrich von Behrenberg, ist im Hardcover erschienen bei Hansa, als Taschenbuch im Fischer Verlag, beides momentan nur antiquarisch zu erhalten. Vielen Dank, Thorsten, dass du uns auf diese Mexiko-Reise mitgenommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Tschüss.
Lesegold. Das Beste aus dem Literaturangebot der ARD.
Eine Liebe mit glücklichem Ausgang gibt es ja selten in der anspruchsvolleren Literatur, zu der die Romane von Thomas Hettche unbedingt zählen, denn es gelingt ihm immer wieder, sprachlichen und philosophischen Tiefgang mit großer Erzählkunst zu verbinden. So auch in seinem neuen Roman Liebe. Der handelt von Max und Anna, beide um die 60. Sie treffen sich auf einer Feier an der Ostsee. Anna ist eigentlich verheiratet, verlässt ihren Mann aber nach langem Zögern für Max und geht mit ihm eine Beziehung ein. Max stellt künstliche Augen her. Er ist Okularist. Er weiß, er hat in Anna seine große Liebe gefunden. Er ahnt aber auch, dass sie ihn auf eine unheimliche Probe stellen wird.
Der Hessische Rundfunk hat in der Regie von Leonard Koppelmann aus dem im März erschienenen Roman von Thomas Hettche ein Hörspiel gemacht mit Starbesetzung. Matthias Brandt und Martina Gedeck in den Hauptrollen. Und wir hören jetzt den Moment, in dem Max und Anna sich kennenlernen.
Als die Tische beiseite geräumt wurden, der DJ die Musik hochdrehte und die Ersten zu tanzen begannen, nahm er sich eine Flasche und ein Glas und floh. Ein hölzerner Steg führte hinaus in die Dunkelheit. Er folgte ihm und ließ sich in einen der beiden Liegestühle an dessen Ende fallen.
Das Wasser lag ganz unbewegt da. Und es war angenehm kühl und ruhig.
Guten Abend.
Huch.
Überrascht sah er zu dem anderen Liegestuhl. Doch konnte er kaum mehr als einen hellen Schimmer auf dem Haar der Frau neben ihm erkennen.
Guten Abend.
Er erinnert sich später nicht mehr daran, worüber sie in jener Nacht sprachen.
Nur, dass es vom ersten Moment an in der Dunkelheit so etwas wie ein tiefes Verständnis zwischen uns gab. Ihre Stimme war so weich und warm.
Er meinte schon nach kurzer Zeit, ihr abhören zu können, ob sie lächelte beim Sprechen oder nicht. Ob sie misstrauisch war oder sich entspannte.
Wie lange das ging? Ich weiß es nicht mehr.
Irgendwann tuckerte ein Fischerboot vorüber. Sein Scheinwerfer huschte über das spiegelglatte Wasser und durch das flüsternde Schilf. Und schließlich streifte er auch sie. Und in seinem gleißenden Licht sahen sie sich zum ersten Mal.
Ich weiß gar nicht, wie du heißt.
Anna.
Sie lächelt. Fältchen erschienen auf ihren Wangen, auch ihre Augen lächelten. Und ihr Lächeln war einladend und zugleich zögernd, erwachsen und zugleich mädchenhaft.
Sie registrierten, dass sie etwa gleichaltrig waren.
Ich war gerade 63 geworden.
Und wie heißt du?
Entschuldigung, Max. Max heiße ich.
Doch schon war der Scheinwerfer weiter gehuscht und überließ sie wieder der Dunkelheit.
Ich weiß nicht mehr, wie lange wir dann schwiegen. Damals kam es mir ewig vor.
Max, Anna, so viele A.
Wie dunkelblaue Augen.
Was?
A ist für mich dunkelblau.
Aber dunkelblaue Augen gibt es nicht.
Ich mache welche.
Du machst Augen?
Ja, ich bin Okularist. Ich mache Glasaugen von Beruf.
Anna, kommst du?
Oh, mein Mann. Ich muss gehen. Wir fahren heute noch zurück.
Wohin?
Nach Stralsund. Und du?
Ich bleibe.
Zum Abschied umarmte er sie.
Während ihr Mann zu uns herüberschaute.
Ihr Rücken ganz unverfänglich unter seiner Hand. Ihr Kopf an seiner Wange.
Und gleich fand unser Atem denselben Takt.
Dunkelblau ist meine Lieblingsfarbe.
So begann das mit uns. Heute scheint mir die Erinnerung daran mehr denn je ein hauchdünnes, verletzliches Ding. Unendlich gefährdet, für immer verloren zu gehen.
Und wir verlassen jetzt das Liebespaar im Dunkeln und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge unseres Podcasts mit den Bücherblättern.
Machen Sie es gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.